Deutschlandfunk, der Tag.
Vor 4 Wochen, am 24. Februar, hat der Krieg Russlands gegen die Ukraine begonnen. Und seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Nicht nur in der Ukraine selbst, sondern auch in Deutschland. Die Bundesregierung will ein sogenanntes Sondervermögen Bundeswehr von 100 Milliarden Euro bereitstellen. Die Theologin Margot Käßmann spricht sich mit rund 600 anderen Menschen aus Kirche, Politik, Kultur und Wissenschaft gegen diese Pläne aus. Sie fordert eine größere öffentliche Debatte darüber, obwohl sie verstehen kann, dass sich die Ukraine verteidigen können will.
Wir haben doch alle Sympathien damit, weil es so ein Kampf ist, David gegen Goliath. Und ich habe auch volles Verständnis dafür, dass natürlich Präsident Zelensky und die Ukraine und Ukrainer sich verteidigen, das ist gar keine Frage. Aber diese Stimmung, die jetzt da ist, sollten wir nicht in diesen Krieg eingreifen, ganz aktiv. Die NATO ist da zurückhaltend bis jetzt, Gott sei Dank, kann man nur sagen. Aber ich denke, im Moment ist es nicht so, dass dieser Krieg entschieden wird, indem wir mehr Waffen liefern.
Aber genau das wird die Lösung bzw. die Strategie bleiben, um die Ukraine zu unterstützen. Waffenlieferungen. Ganz bestimmt auch ein Thema heute beim großen Gipfeltag in Brüssel. Es geht darum, dass sich da der Westen geeint zeigt und dass auch die USA an der Seite der Europäer und der Ukraine stehen. Auch deshalb ist der Präsident der USA heute in Brüssel, sagt Jake Sullivan. Das ist der nationale Sicherheitsberater von Joe Biden.
This war will not end easily or rapidly. For the past few months, the West has been united. The president is traveling to Europe to ensure we stay united.
NATO, G7 und die EU-Staats- und Regierungschefs, Tag der Gipfel in Brüssel und natürlich auch ein Thema bei uns im Podcast vom 24. März. Genauso wie das Entlastungspaket, das zweite, das kommen soll und auf das sich der Koalitionsausschuss geeinigt hat nach einer dann doch längeren, vor allem auch nächtlichen Verhandlungen. Wir wollen uns unter anderem genauer damit beschäftigen, was diese Entlastungen denn jetzt eigentlich bringen. Vor allen Dingen, wem bringen sie was? Weil das ist ja dann doch eher das Prinzip Gießkanne, also für alle etwas. Wir analysieren uns durch, auch heute. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo.
Diese Zeitenwende verlangt uns auch innenpolitisch etwas ab. Und das Ziel dieser Ampelkoalition ist es, den sozialen Zusammenhalt, den Zusammenhalt als Gesellschaft, die Stabilität in dieser Gesellschaft in diesen Zeiten, in Zeiten der Wende auch zu stärken. Und dafür haben wir heute ein großes Entlastungspaket auf den Weg gebracht.
Sagt Lars Klingbeil, der Co-Parteivorsitzende der SPD. Heute Vormittag hat er sich zusammen mit Finanzminister Christian Lindner und Ricarda Lang, der Co-Vorsitzenden der Grünen, hingestellt. Eine kleine Pressekonferenz im Freien. Und die drei haben dort zusammen bekannt gegeben, auf welche Maßnahmen sich der Koalitionsausschuss geeinigt hat beim zweiten Entlastungspaket. Unter anderem gehört dieser Punkt dazu.
Wir werden den Spritpreis reduzieren beim Benzin um 30 Cent pro Liter als eine unmittelbare und für 3 Monate befristete Maßnahme.
Der Spritpreis wird reduziert und der ÖPNV, der soll für einen begrenzten Zeitraum wesentlich günstiger werden. Ricarda Lang.
Wir machen Bus- und Bahnfahren so billig, wie es in Deutschland wahrscheinlich noch nie war. Nach dem Prinzip 9 für 90, das heißt für 90 Tage, für 3 Monate, wird es bundesweit Tickets für 9 Euro im Monat für alle Bürgerinnen und Bürger, die das in Anspruch nehmen wollen,
Und bevor wir uns jetzt zu sehr ins Klein-Klein der einzelnen Punkte verlieren, gucken wir uns das große Ganze an, zusammen mit Ann-Kathrin Büsker, unserer Hauptstadtkorrespondentin. Ann-Kathrin, wir wissen ja mittlerweile alle, das war eine lange Nacht, obwohl man ja eigentlich diese Nachtverhandlungen in der Koalition so gar nicht mehr wollte. Aber egal, jetzt ist es passiert. Deine Einschätzung, waren das auch harte Verhandlungen?
Ja, ich glaube, sonst hätten die nicht so lange durchgemacht. Also niemand von denen verzichtet freiwillig auf den Schlaf. Das hat Ricarda Lang danach auch nochmal in einem Hintergrundgespräch gesagt. Das soll jetzt nicht Usus werden bei der Ampel. Aber hier war es halt so, dass wirklich die Positionen teilweise doch sehr unterschiedlich waren. Also allein beim Stichwort Tankrabatt, da haben ja SPD und Grüne von vornherein klar gemacht, dass sie das für eine totale Schnapsidee halten und das so nicht mitmachen wollen. Aber nicht nur da. Also man muss auch dazu sagen, das ist ein sehr umfangreiches Papier ja. Insgesamt sind es jetzt 5,5 Seiten. Und es geht da eben nicht nur um Energieentlastung, sondern auch ja generell eigentlich ums Thema Energie. Also da steht auch noch mal was drin zu Diversifizierung von Energiebezug, also Stichwort unabhängiger werden von Russland, aber auch welche Rolle dabei die heimische Kohlekraft spielt. Kohleausstieg 2030, den stellen ja manche im Moment auch zur Disposition aus den Ostbundesländern, aber zuletzt auch Stimmen aus der FDP. Also da musste man sich tatsächlich, glaube ich, einfach auch nochmal auf ganz grundsätzliche Dinge neu verständigen und gucken, wie man dieses Energie-, aber natürlich auch das Klimathema angesichts der Krisensituation jetzt eigentlich angeht. Also man darf nicht glauben, dass die jetzt irgendwie hier wirklich nur über die Klein-Kleinen, wie entlasten wir die Bürgerinnen und Bürger, gesprochen haben, sondern da ging es tatsächlich heute Nacht einfach auch ums große Ganze.
Dann lass uns doch versuchen, zumindest das nochmal ein bisschen aufzudröseln. Also lass uns gucken, was diese Entlastungen bringen. Vor allem, wem bringen sie was? Das ist ja dann jetzt doch eher dieses Prinzip Gießkanne. Also alle bekommen was.
Ja, das ist so, dass alle was bekommen. Und das ist am Ende tatsächlich auch das Ziel, dass die Entlastungen in die Breite gehen. Aber durchaus mit der Stellschraube, dass diejenigen, die nicht so viel Geld haben, weil sie weniger verdienen, dass die von diesen Entlastungen ein bisschen stärker profitieren. Das Instrument dafür ist die Energiepreispauschale und die bekommen alle, die steuerpflichtig sind. Und zwar ist es ein einmaliger Zuschuss, der zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt werden soll. Nur dieser Zuschuss, der ist einkommensteuerpflichtig. Das heißt, diejenigen, die viel verdienen, die müssen den am Ende versteuern. Das heißt, ihnen bleibt am Ende weniger übrig als denjenigen, die nicht so viel verdienen. Und das ist sozusagen die soziale Komponente dabei. Erstmal kriegen alle das Gleiche. Alle haben das Gefühl, der Staat unterstützt sie. Aber halt dann am Ende doch nicht alle in der gleichen Form. Und dann hat man ja auch nochmal ein paar Instrumente gemacht, die tatsächlich nur für diejenigen gelten, die wirklich zusätzliche Leistungen brauchen. Oder anders gesagt, diese Energiepreispauschale, die ist halt für diejenigen, die erwerbstätig sind, die bekommen die mit dieser Steuereinschränkung. Und dann gibt es halt separat nochmal eine Einmalzahlung für diejenigen, die Transferleistungen bekommen. Da hatte die Koalition ohnehin schon eine Einmalzahlung von 100 Euro beschlossen in diesem ersten Entlastungspaket. Das wird jetzt nochmal verdoppelt, gibt nochmal 100 Euro, also werden insgesamt 200 Euro. Und die profitieren dann ja zum Teil auch von dem Heizkostenzuschuss, den die Regierung schon beschlossen hat. Sogar auf den letzten Metern noch verdoppelt hat für diejenigen, die Wohngeld bekommen, für einige, die BAföG beziehen und auch einige Azubis können davon profitieren. 270 Euro als Einmalzahlung gibt es da. Also ja, alle bekommen was, aber dann doch mit so ein paar Abstufungen am Ende.
Einen Punkt finde ich wirklich bemerkenswert, deswegen würde ich über den gerne nochmal sprechen. Und zwar ist das dieses Ding mit dem ÖPNV. Also der soll ja stark gefördert werden, dass die Leute eben mehr Bus und Bahn fahren. Läuft dann unter dem Motto, wir haben es gerade auch schon mal gehört, 9 für 90, also 9 Euro pro Monat für den öffentlichen Nahverkehr. Angebot gilt für 3 Monate. Wen holt man denn damit ab? Also holt man die damit ab, die sowieso schon Bus und Bahn fahren, weil die sich jetzt denken, boah super, kann ich noch günstiger fahren? Oder ist das auch was, wo AutofahrerInnen, PendlerInnen vielleicht sagen könnten, naja, also wenn ich mir jetzt mal die Spritpreise angucke, die so hoch sind, wird es die auch dazu bringen, Bus und Bahn zu nutzen?
Naja, die Grundidee ist schon, hier eine günstige Alternative zu schaffen, um eben eine Ausweichlösung möglich zu machen. Also sozusagen so eine Lenkungswirkung auch der hohen Spritpreise zu erzeugen, dass die Menschen zumindest eine Möglichkeit haben, dem irgendwie auszuweichen. Ich glaube, am Ende soll das Ganze vielleicht auch eine gewisse Lockwirkung haben, im Sinne von, dass Leute sich überhaupt vielleicht auch mal ja, trauen, den ÖPNV auszuprobieren, ob es vielleicht für sie auch taugt. Das ist am Ende ein Projekt der Grünen, das muss man ganz klar dazu sagen. Auch um nicht nur fossile Energieträger zu subventionieren. Wir sprechen ja gleich auch noch über die Tankstellenpreise tatsächlich. Also das war denen besonders wichtig, dass es das geben wird. Es ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das tatsächlich konkret umgesetzt wird. Also 9 für 90 darf man sich jetzt ja auch nicht irritieren lassen. Eigentlich sind es 9 Euro für 30 Tage, also insgesamt.
Ja,
ne?
ein bisschen mehr, genau. Pro Monat gilt das ja dann.
Genau, ich musste da auch erstmal so. Erstmal steht da 9 für 90 und dann denkst du, ah, pro Monat, Moment, rechne, Moment.
Klingt natürlich knackiger, kann man
Klingt
sich einfach besser
merken. Klingt total knackig, ist aber am Ende dann 9 Euro pro Monat. Aber machen wir uns nichts vor, das ist immer noch spottbillig. Nur wie das dann am Ende praktisch umgesetzt wird, das ist halt im Moment noch total unklar, wie der Geltungsbereich dann auch ist. Ob diejenigen, die jetzt schon irgendwie ein Jahresticket haben die eigentlich auch was davon? Ist ja auch eine Frage, die man sich stellen kann. Also da gibt es natürlich noch viele Fragen zu klären. Und das muss man auch dazu sagen, das ist ja am Ende nur auch eine Alternative für diejenigen, wo ÖPNV zur Verfügung steht, die also überhaupt umsteigen können.
Ein Wort, was auch gefallen ist, oder ich weiß jetzt gar nicht in der Deutlichkeit, aber auf jeden Fall habe ich so im Hinterkopf, ist dieses Schlagwort Energieeffizienz. Mhm. Also habe ich besonders eben auch bei Ricarda Lang wahrgenommen, als sie nochmal so ihre Punkte erklärt hat. Was ist denn eigentlich genau damit gemeint?
Im Grunde geht es darum, Energie zu sparen. Und auch das war den Grünen besonders wichtig, eben nicht nur Maßnahmen auf den Weg zu bringen, die Menschen angesichts dieser Energiepreise zu unterstützen, sondern irgendwie auch Maßnahmen auf den Weg zu bringen, ja, damit Energie eingespart wird. Und jetzt ist es so, dass man da eine Kampagne geplant hat. Keine Ahnung, was das dann am Ende heißen wird, aber man möchte halt eine Awareness schaffen bei den Menschen, dass sie auch Energie sparen können und damit was für ihr Portemonnaie tun können, aber am Ende ja auch für den Klimaschutz, weil wenn fossile Energieträger nicht benutzt werden, dann wird doch kein CO2 freigesetzt, also Win-Win-Situation, um es mal so zu sagen. Es soll dafür aber auch Förderprojekte geben. Gibt es ja jetzt schon im Rahmen der KfW-Gebäudesanierung beispielsweise. Da soll noch mehr Geld reinfließen, Austausch von Heizungen soll noch stärker gefördert werden. Die Grünen wollten eigentlich auch ein Verbot von Gasheizungen. Da musste man sicherlich in dieser langen Nacht auch intensiv drüber diskutieren. Das kommt jetzt in dieser Form nicht, wobei die Grünen betonen, dass das, was sie jetzt an Maßnahmen anstupsen, am Ende ja quasi faktisch dazu führt, dass ab 2024 dann keine neuen Gasheizungen mehr eingebaut werden. Weil das ist ja im Moment ein Problem. Ich sage das an jeder Stelle immer wieder. Wir sind ja von Gas deshalb so abhängig, weil unser Wärmesektor in großen Teilen einfach noch auf Gasheizungen beruht. Da ist in den vergangenen Jahren zu wenig passiert. Wenn neue Heizungssysteme eingebaut wurden, weil die alten irgendwie über waren, dann waren das häufig immer noch trotzdem Gasheizungen. Also wir haben alte Gasheizungen durch neue Gasheizungen ersetzt. Das ist natürlich klimapolitisch nicht so richtig gut. Und das ist was man jetzt auch, das ist ein großer Hebel, den kannst du nicht einfach mal eben so schnell umlegen. Deshalb ist den Grünen das echt wichtig, dass man damit zumindest jetzt erstmal anfängt. Deshalb wollten sie das auch in dieses Programm mit reinbekommen. Und es gibt dann im Wärmesektor auch noch so ein paar kleinere Maßnahmen, sage ich mal, mit denen man was machen kann. Also durch regelmäßige Wartungen, durch bestimmte Thermostate kannst du teilweise bis zu 10% auch der Energie einsparen. Was natürlich auch im Moment super wäre, weil 10% Energie eingespart, das merkt man dann am Ende auch im Portemonnaie.
Ist bei den Preisen dann auf jeden Fall was, was man merkt. Genau. Du hast ja eben schon gesagt, wir sprechen nochmal über die Benzinpreise. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, das ist richtig. Und zwar tun wir das genau jetzt. Die FDP hat ja ihren vorgeschlagenen Tankrabatt nicht durchbekommen. Wo genau ist denn jetzt der Unterschied dann zum reduzierten Spritpreis? Ganz ehrlich, das ist mir noch nicht richtig klar.
Ja, also die Regierung will jetzt an die Energiesteuer ran und so den Sprit günstiger machen. Und zwar wird die Energiesteuer gesenkt. Das ist eine feste Abgabe, die pro Liter abgegeben wird. Also nicht wie die Mehrwertsteuer, die dann ja prozentual ansteigt, wenn der Sprit ohnehin teuer wird, sondern hier haben wir tatsächlich einfach einen konkreten festen Satz. Den kann man nicht komplett abschaffen, weil es da EU-Vorgaben gibt, aber der wird jetzt auf ein Minimum gesenkt. Christian Lindner sagt, das sind bei Super 30 Cent, bei Diesel 14 Cent. Das heißt, der Staat verzichtet hier im Prinzip auf Steuereinnahmen. Der Tankrabatt wäre anders gewesen. Da würde der Sprit an der Tankstelle, an der Kasse einfach mal eben 40 Cent günstiger gemacht. Und das hätten sich dann die Mineralölkonzerne vom Staat zurückholen müssen, wären also erst in Vorleistung gegangen. Der Unterschied ist also A, die Funktionsweise und B, dass Diesel schlichtweg nicht so günstig wird. Weil da sind jetzt eben mit dieser Steuersenkung nur 14 Cent möglich. Das ist ärgerlich für diejenigen, die Diesel fahren. Und das betrifft dann teilweise auch viele Handwerkerinnen und Handwerker, so Mittelständler und natürlich auch viele Privatleute, die Diesel fahren. Die haben jetzt eben mit diesem reduzierten Steuersatz nicht die große Entlastung, wie Christian Lindner sie durch den Tankrabatt gerne gehabt hätte. Am Ende muss man aber auch dazu sagen, das ist beides eine Bevorzugung des fossilen Verkehrs, weil wer ein E-Auto fährt, der kriegt nichts.
Bei dieser Pressekonferenz habe ich noch gedacht, dass alle drei, also Ricarda Lang, Christian Lindner, Lars Klingbeil, alle immer wieder so in ihren Statements betont haben, dass sie so froh sind, dass man sich einigen konnte in diesen Beratungen, dass man sehr gut zusammengearbeitet hat. Ich habe mich da ein bisschen zurückerinnert gefühlt auch an die Koalitionsverhandlungen, als es dann durch war. Das war ja auch immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Wir sind uns einig, wir haben zusammengearbeitet. Hat denn jetzt jeder was bekommen bei diesem Entlastungspaket oder musste jeder was abgeben?
Beides. Also die Grünen mussten das Verbot der Gasheizungen abgeben, aber die FDP musste dann auch eben die Stärkung der heimischen Gasförderung abgeben. Das stand in einem Entwurf auch mal drin. Also die wollten, dass in Deutschland selbst mehr Gas gefördert wird. Das ist jetzt vom Tisch, genauso wie eben dieses definitive Verbot der Gasheizungen. Auf der anderen Seite haben wir eine Absenkung der Kraftstoffpreise, was der FDP besonders wichtig war. Und wir haben eine Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, was den Grünen besonders wichtig war. Und wir haben diese Energiegeldpauschale, was der SPD besonders wichtig war. Ich betone das deshalb so, weil man eben am Ende dann doch durch dieses Papier durchgehen kann und sieht, ah, okay, SPD, FDP, Grüne, alle finden sich darin irgendwie wieder. Und ich habe schon das Gefühl, dass das so sich jetzt nach ein paar Monaten Ampelregierung abzeichnet, dass denen das wichtig ist, dass in den konkreten Gesetzesvorhaben, die dann auf den Weg gebracht werden, soweit sind wir jetzt noch nicht, wir sind noch auf der Ebene von Beschlüssen, aber man hat hier gemeinsame Beschlüsse gemacht und es ist erkennbar, dass alle Parteien dazu irgendwie was beigetragen haben. Das heißt, man kann das nach außen hin auch den eigenen Wählerinnen und Wählern ganz gut verkaufen, so im Sinne von hier haben wir uns durchgesetzt, aber gleichzeitig gönnt man im Prinzip auch den Partnerinnen und Partnern etwas, auch die können etwas durchsetzen. Das ist den Parteien wichtig, dass sie als eigenständige Parteien in dieser Koalition erkennbar bleiben. Und das erkennt man an diesen Beschlüssen, finde ich, sehr, sehr gut. Nebeneffekt davon ist natürlich, je mehr Projekte da drin stehen, umso teurer wird es am Ende. Muss man mal gucken, wie lange die das tatsächlich durchhalten können, dass jeder so ein bisschen was von dem bekommt, was er sich wünscht.
Ann-Kathrin, danke.
Gerne.
Mehr Gipfel an einem Tag geht nicht. Und alles auch noch in einer Stadt, in Brüssel. Heute 3 hochrangige Treffen, NATO, G7 und EU-Gipfel. Der Fokus natürlich der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und seine Folgen. Der ukrainische Präsident Selenskyj war auch dabei bei diesen 3 Gipfeln. Er ist überall per Videoschalter dazugeschaltet worden, beziehungsweise wird es noch, denn bei Redaktionsschluss hier bei uns läuft eben ein Teil der Gespräche noch. Wir gucken mit Caroline Born aus unserem Studio in Brüssel auf diesen, ja, man muss sagen, wirklich proppevollen Tag. Caro, diese 3 Gipfel heute, unter welcher Überschrift stehen die? Also welches Signal will man senden in Richtung Ukraine, in Richtung Russland?
Da geht es, glaube ich, vor allem um die Botschaft, die man aussendet, dass man geschlossen ist und dass man auch entschlossen ist. Und jetzt gerade bei der NATO auch das Signal, wir stimmen uns da eng ab, auch mit den USA, also dass man das mit Joe Biden viel stärker tut, im Unterschied zu Donald Trump. Da hat der Generalsekretär der NATO auch nochmal gesagt, wir stehen da zusammen, wir arbeiten bei den Sanktionen eng zusammen, wir haben jetzt 100.000 zusätzliche amerikanische Soldaten an der Ostflanke und um damit auch zu zeigen, was ja für ein Verteidigungsbündnis sehr wichtig ist. Wir sind entschlossen, das zu verteidigen, wir 30 NATO-Staaten. Man hat gleichzeitig an die Ukraine wieder Solidarität bekundet, aber gleichzeitig auch gesagt, keine sogenannte Friedensmission. Das war ja die Idee, die Polen mal in den Raum gestellt hat. Keine Flugverbotszone, keine Kampfflugzeuge, denn immer die Begründung, so etwas würde für noch mehr Opfer und noch mehr Zerstörung sorgen, weil das ein faktischer Kriegseintritt der NATO wäre.
Also die NATO bleibt ja eben genau bei diesem Kurs. Also militärisches Eingreifen, das soll es nicht geben bei diesem Krieg. Und du hast ja auch gerade schon diese Solidaritätsbekundung angesprochen aus den NATO-Ländern. Das ist natürlich wichtig auf der einen Seite, aber aus Sicht der Ukraine nicht genug. Wie will denn die NATO unterstützen?
Ich würde sagen, indirekt. Also es ging heute viel um die höheren Verteidigungsausgaben, die die Mitgliedstaaten anstreben wollen. Und die Ukraine wird ja von der NATO unter anderem militärisch unterstützt. Und zwar durch Waffenlieferungen nicht von der NATO selber, aber von den einzelnen Mitgliedstaaten. Und die haben auch immer wieder beteuert, als sie zu dem Treffen heute gegangen sind, Putin darf den Krieg nicht gewinnen. Ich glaube, wir müssen es da auch realistisch sehen. Die Kernaufgabe der NATO ist der Schutz der Bündnispartner. Dazu hat Generalsekretär Stoltenberg nochmal gesagt, man wird die Kampfverbände im Osten der NATO von 4 auf 8 verdoppeln, dass dann quasi diese sogenannten Battlegroups aufgestellt sind, wenn wir uns die Karte angucken von der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. Denn da gab es innerhalb der NATO, besonders von den baltischen Staaten, auch von Polen, den Wunsch wirklich nach konkreter Unterstützung, weil sie sagen, da ist ja gerade gar kein Puffer mehr, weil man Belarus auch dazu zählt jetzt als Verbündeten Russlands. Und da ging es dann eben auch ganz viel, wie sich die NATO jetzt auch auf langfristige Sicht gedacht nochmal neu aufstellt in ihrem östlichen Gebiet.
Zugeschaltet heute ist der Präsident der Ukraine, Selenskyj, der ja einfach mehr will vom Westen, ne? Auch wenn du natürlich gerade erklärt hast, was so der Fokus für die NATO ist, ne? Dass man eben nicht Kriegspartei werden will und so weiter und so fort. Aber dieses Mehr, was Selenskyj sich ja eigentlich wünscht, das bekommt er ja nicht. Welchen Appell hat er denn jetzt nochmal gerichtet an die NATO?
Dieses Mal war es ja anders als neulich im Bundestag oder auch schon im Europäischen Parlament so, dass wir die Ansprache von Selenskyj nicht mitverfolgen konnten, weil die NATO-Sitzungen, also zumindest dieser Teil, der war nicht öffentlich. Aber es gibt Berichte von Agenturen, dass Selenskyj die sehr klare Forderung aufgestellt hat, dass er 1% der Panzer und Flugzeuge der NATO möchte. Also er hat 200 Panzer gefordert von den 20.000 Panzern, die die NATO hat. Er hat gesagt, Kiew würde die auch kaufen. Und Ähnliches gilt für die Forderung nach Flugzeugen und Abwehrsystemen für Raketen, dass Selenskyj die haben will. Auf der Pressekonferenz hat der NATO-Generalsekretär diese Forderungen nicht dementiert, also dass Selenskyj das gefragt haben soll. Er hat aber gleichzeitig gesagt, naja, die NATO liefert tödliche Waffen, also die Mitgliedstaaten der NATO, sie liefert Flugabwehrraketen, Panzerabwehrraketen, Drohnen. Aber man gibt da immer nicht ganz so genaue Details dazu, was, wann und wo etwas geliefert wird, weil Russland ja auch die Waffenlieferungen als mögliches Ziel ausgegeben hat für Angriffe.
Was ist denn dann eigentlich mit dem Punkt chemische Waffen? Also was, wenn die eingesetzt würden? Das ist ja, glaube ich, wirklich für alle so das Horrorszenario, weil das eben diesen kompletten Konflikt nochmal verändern würde, eben auch dann für die NATO. Hat man sich dazu geäußert? Gibt es bei diesem Punkt eine gemeinsame, eine nachvollziehbare Haltung?
Sie wird zumindest heute debattiert, weil die Besorgnis auf jeden Fall groß ist, dass es zu so einem Chemiewaffeneinsatz kommen könnte. Joe Biden hat auch von einer realen Bedrohung gesprochen. Und es wird auch immer wieder gesagt, dass Russland nach einem Vorwand sucht für die falsche Anschuldigung, dass die Ukraine Chemiewaffen verwenden würde, damit Russland sie dann selber einsetzen könnte unter diesem Vorwand. Und die NATO oder die Mitgliedstaaten, die einzelnen, sagen immer nur, Russland würde einen sehr hohen Preis für diese Waffen bezahlen, wenn es die einsetzt, aber sagt nie, wie genau die NATO dann darauf reagieren würde. Was Stoltenberg noch hinzugefügt hat, war, dass ein solcher Angriff ja auch die Menschen im Bündnisgebiet beeinträchtigen würde, also dass diese chemischen Kampfstoffe sich auch auf dem NATO-Gebiet ausbreiten könnte. Und das Konkreteste, was man jetzt eben gesagt hat, was die NATO tun würde, wäre Schutzausrüstungen für die Ukraine für einen solchen Angriff zu liefern. Und der litauische Präsident, Gitanas Nausėda, der hat noch gesagt, dass man ja ökonomisch noch Raum hätte für Sanktionen.
Also das, was die NATO angeht, die Punkte, das ist jetzt eigentlich durch die Pressekonferenz, gab es auch schon. Wie würdest du das denn beurteilen, wenn man jetzt mal da einen Strich drunter zieht? Ist da was bei rumgekommen, was jetzt irgendwie überraschend oder dann doch eher erwartbar war?
Nein, ich fand es heute nicht besonders überraschend. Ich habe mich auch gewundert, dass Stoltenberg eigentlich die ganzen Sachen, die er heute gesagt hat, schon seit Tagen so wiederholt. Also ich glaube, die Linie ist da relativ klar, weswegen es jetzt heute Morgen erstmal nicht viel Neues gab.
Es sind ja noch die beiden anderen Gipfel, über die wir auch noch sprechen wollen, also G7 und das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs und Chefinnen. Da kann man, glaube ich, den gemeinsamen Fokus benennen und der bezieht sich auf die Energieversorgung. Also unter anderem geht es ja um die Frage Gasboykott, ja oder nein.
Ja, wobei ich die Frage, glaube ich, die stellt sich heute gar nicht so in der Extremform, weil ja ganz, ganz viele EU-Staaten abhängig sind von russischem Gas und auch von Öl aus Russland. Was man auch sehen konnte an Putins Ankündigung, dass er sich seine Gaslieferungen in Zukunft in Rubel bezahlen lassen will und nicht mehr wie bisher in Dollar oder in Euro, was ein Gasboykott durch Russland aber bedeuten würde. Und da starten ja jetzt in Deutschland die Diskussionen, naja, wenn das dann wirklich so eintreten würde, wie könnte man das Gas da verteilen, wie könnte man es priorisieren? Also man sieht, welche Auswirkungen das hätte. Und ich glaube, da guckt man in der EU doch ganz genau auf die Rechnung, dass die Sanktionen Russland eigentlich mehr schaden sollten als der EU, die diese Sanktionen verhängt. Ich glaube zwar, dass mit Joe Biden, der heute ja da ist, nochmal der Druck sich erhöhen wird, gerade beim Öl nochmal konsequenter zu reagieren. Aber ich glaube, heute wird es eher darum gehen, dass man die bestehenden Sanktionen nochmal nachschärft und vielleicht Schlupflöcher schließen könnte.
Die EU-Kommission ist ja eigentlich auch gerade mitten in so einem, ich nenne es jetzt einfach mal Denkprozess, vielleicht auch Debattierprozess, weil es ja darum geht, welche langfristigen Reaktionen es eigentlich geben kann, um eben unabhängig oder unabhängiger zu werden vom russischen Gas. Wie sehen denn da eigentlich die Ideen oder die Diskussionsgrundlagen aus?
Also auf die ganz lange Sicht möchte man natürlich ganz stark auf erneuerbare Energien setzen, aber ein bisschen weniger langfristig hat man gestern auch schon weitere Pläne vorgelegt. Einmal ein Gesetz für eine Gasmindestreserve, also dass die Gasspeicher bis zu diesem November bis zu 80% gefüllt sein sollen. Später dann sollen es sogar bis zu 90% sein. Und dann hat die Kommission noch ein paar Punkte genannt, bei denen sie aber eher so die Vor- und Nachteile ausgelotet hat, weil die auch umstritten sind. Da geht es einmal um den gemeinsamen Gaseinkauf, auch flüssiges Erdgas und Wasserstoff, so wie man es bei den Corona-Impfstoffen damals gemacht hat. Oder auch um einen Preisdeckel für Strom und Gas. Aber das ist ein sehr, sehr umstrittener Schritt, weil man sich da auch fragt, wer zahlt den? Ist da womöglich die Versorgungssicherheit gefährdet, wenn man das in den Verhandlungen mit den Lieferanten geltend macht? Und deswegen hat die Kommission bei dem Punkt den Ball zu den Staats- und Regierungschefs gespielt, dass die heute darüber nochmal diskutieren sollen. Allerdings haben die sich auch schon beim letzten Gipfel in Versailles vor 2 Wochen genau bei dieser Frage relativ verhakt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob es da heute zu einer Einigung kommt. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Diskussion wieder werden.
Was ich mich noch gefragt habe, Caro, das ist ja schon bemerkenswert, ne? Also 3 Gipfel an einem Tag in einer Stadt. Wie funktioniert das eigentlich logistisch? Also die ganzen hochrangigen PolitikerInnen, ne, der Präsident der USA ist da, viele andere wichtige Staatschefs, Chefinnen auch, die ganzen Delegationen, die da mit dabei sind, Verhandlungspartner, Journalisten, Journalistinnen natürlich auch. Wie kommen die denn eigentlich alle von A nach B, vielleicht auch nach C?
Sie müssen immerhin nur von A nach B kommen, okay. Denn das NATO-Treffen und das G7-Treffen, die finden beide beim NATO-Hauptquartier statt. Das ist etwas außerhalb von Brüssel. Und von dort aus müssen dann aber die Teilnehmer wieder mehr in die Innenstadt fahren, in das EU-Viertel. Da ist da zum Beispiel die Kommission, das Parlament, aber eben auch das Ratsgebäude. Und das könnte gerade, wenn Joe Biden dabei ist, wo die Sicherheitsvorkehrungen ja nochmal bedeutend höher sind, zu sehr starken Verkehrsbehinderungen führen, weil dann natürlich die Sicherheitsvorkehrungen wahnsinnig hoch sind. Und man muss ja auch zum Beispiel, wir als Journalisten, dass man bei dem einen Event zum Beispiel die Pressekonferenz mitnimmt, aber dann bei dem anderen direkt schon die Ankünfte verfolgen will. Also die Staats- und Regierungschefs beantworten immer Fragen, wenn sie ins Gebäude reingehen. Das ist logistisch also ein sehr großer Aufwand, sich da zu bewegen, gerade weil teilweise alles gesperrt ist, während Biden unterwegs ist. Und gerade in so einer Stadt wie Brüssel, wo es eh schon ziemlich viele Verkehrsprobleme gibt, glaube ich, wird es heute noch mal enorm viel mehr Staus geben. Also das beeinträchtigt die Stadt heute ziemlich stark.
Caro, dann danke ich dir erstmal für diese Einblicke bis hierhin. Also wie gesagt, deine Berichterstattung wird ja noch weitergehen, weil eben einige Pressekonferenzen auch noch anstehen. Aber danke erstmal bis hierhin.
Gerne.
Das war ja schon wieder der Tag für heute vom 24. März. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder, versprochen. Ich bin Sonja Meschkat. Tschüss.